SWR 2 Zeitgenossen.
Marco Seitz, Sie gehören mit mehr als 5 Millionen verkaufter Bücher zu den erfolgreichsten Fantasy-Autoren Deutschlands. In Ihren Geschichten kommen Trolle, Elben, Orks, Zauberer und viele andere mehr vor. Die Geschichten spielen mal in Fantasiewelten, die an die Vergangenheit angelegt sind, aber auch in der Zukunft ganz unterschiedlich. Schlagartig bekannt geworden sind Sie 2003 mit einer inzwischen 5-bändigen Reihe über Zwerge. Was ist das für eine Welt, in der die Zwerge leben? Vielleicht können Sie die uns erstmal ein bisschen beschreiben.
Wie es der Zufall will, arbeite ich gerade an der Fortsetzung. Also ich sitze gerade an Band 6, das wären sogar Doppelbände, weil ich einfach gemerkt habe, mir macht es wieder unglaublich viel Spaß, in diese Welt einzutauchen. Ich kann schreiben, was ich will. Es sind ja inzwischen, glaube ich, irgendwas über 50 Romane sind es, können auch inzwischen über 60 sein. Und von allen verschiedenen Genres, die ich inzwischen aufgebaut habe, sind die Zwerge als klassische Fantasy, wie sie bezeichnet wird. Man sagt auch gerne High Fantasy, das hat nichts mit Drogen zu tun, auch wenn es im ersten Moment so klingt, sondern ist klassische Tolkien Fantasy. Also wir haben das, was man eben aus Herr der Ringe kennt, als Setting. Und in meinem Fall, wie der Name die Zwerge schon vermuten lässt, sind die Zwerge die Hauptdarsteller. Und das kam bei den Leserinnen und Lesern extrem gut an, was mich immer noch freut. Und dass der Zuspruch ungebrochen ist und dass das über die Jahre auch so blieb, das finde ich gleichermaßen erfreulich wie auch ein bisschen erstaunlich, im positiven Sinn.
In welcher Welt spielen diese Zwerge?
Es ist so ein bisschen mittelalterlich angelehnt, das Setting an sich. Es kann Feudalismus sein, es kann aber auch eine andere Lebensform sein, eine Gemeinschaftsform. Und in dieser klassischen Fantasy-Welt gibt es Zwerge, es gibt Elben, es gibt große böse Drachen. Alles, was man an Gegenspielern eben so braucht, Burgen, tolle Städte, magische Wesen, Artefakte. Und in dieser klassischen Abenteuer-Fantastik-Welt, Fantasy-Welt werden dann Herausforderungen bestritten und die Helden müssen losziehen und müssen Gutes tun. Also meistens Gutes tun.
Nun sind das aber bestimmt keine Zwerge, die mit einer Zipfelmütze und von ihrem Tellerchen und aus ihrem Becherchen trinken, à la Schneewittchen, nehme ich an,
oder? Das ist so der Klassiker, dass Zwerge inzwischen viel durch den Gartenzwerg geprägt ist, sage ich einfach mal. Wenn du sagst, Zwerge, dachten ganz viele Leute früher sofort an den Gartenzwerg oder an den Märchenzwerg, wobei der Zwerg in den Märchen auch nicht der nette Zwerg von nebenan ist. Man denke an Schneeweißchen und Rosenrot, da wird auch mal rumgetobt und er hat einen Ball dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Die sind nicht ohne. Oder der Zwerg, der den Nibelungenschatz, wenn man so möchte, bewacht, der ist auch nicht der netteste. Also die Zwerge in der klassischen Fantasy-Welt sind halt schon ein bisschen kräftiger drauf, wenn man so möchte. Es wird viel geschmiedet, sie sind mit Äxten bewaffnet und kennen sich natürlich mit dem Bösen perfekt aus.
Der Zwerg Tungdil soll einen Botengang machen, so geht es, glaube ich, im ersten Band los und gerät in ein Abenteuer. Können Sie ein Beispiel nennen, was für ein Abenteuer der erlebt?
Also eigentlich wird Tungdil losgeschickt, um einen harmlosen Botengang zu erledigen, wird dann aber plötzlich mit der Tatsache konfrontiert, dass er der nächste Thronfolger sein soll, was ja schon mal ein ziemlicher schneller Start ist für so einen Zwerg, der eigentlich bei Menschen aufgewachsen ist und von seiner Zwergenkultur eigentlich gar nichts weiß. Für ihn ist das eine komplett neue Welt. Und das ist eben auch der Trick, damit ich Leserinnen und Lesern zeige, wie so eine Zwergenwelt aussieht. Wir sind also mit dem Neuling unterwegs, der selber erstmal herausfinden muss, was es heißt, ein Zwerg zu sein. Und er steckt plötzlich mitten in dieser ganz anderen Zwergewelt. Da er Thronanwärter ist, gibt es da verschiedene Aufgaben zu lösen. Und dann zieht er los und aus dieser vermeintlichen Drohnenwärterschaft wird dann plötzlich ein noch größeres Abenteuer, wo das Schicksal des gesamten geborgenen Landes, so heißt das große Setting dort, im Endeffekt mit dranhängt.
Was ist so ein Unterschied zwischen Zwergenleben und Menschenleben? Haben Sie da ein Beispiel?
Also die Zwerge sind der Klassiker eben berühmte Schmiede als Beispiel. Und da geht es auch schon los, so Kleinigkeiten. Ich war früher Rollenspieler. Wenn ich jetzt erklären müsste, was Rollenspieler sind, hätten wir wieder eine eigene Sendung, weil das in den 80ern ging das los, das war ein riesengroßes Thema. Das, was man heute alles im Computer als Rollenspiel bezeichnet, hatten wir damals mit Pen und Paper. Also es gab Regelwerke, wo man sich nur mit Gedankenkraft durch diese fremden Welten bewegt hat. Also wir hatten ja auch keinen Computer. Der C64 kam da so langsam, aber wir mussten sozusagen noch auf Papier und Bleistift zurückgreifen. Und auch da waren schon die Rassen definiert, was welche Rasse ausmacht. Und die Zwergenrasse war eben der klassische Schmied, der sich perfekt eben mit Erz und Schmiedekunst auskannte.
Bei diesen Rollenspielen, haben Sie sich dann auch verkleidet? Und
das ist LARP, wie es genannt wird. LARP ist eine Abkürzung und steht für Live Action Role Playing. Das ist also der nächste Level. Als man früher zusammensaß, so am Tisch, und man hat praktisch wie Schauspieler die Rolle des Charakters übernommen, hat in dessen Namen auch gehandelt und teilweise gab es dann auch echte Dialoge, wie im Film, wenn man so möchte, mit diesen Charakteren untereinander. Und der nächste Level ist natürlich, dass irgendwelche Leute dann gesagt haben, lass uns das nochmal live ausprobieren. Und die ziehen sich dann entsprechend an mit Ausrüstung, Rüstung, Maske, mit allem drum und dran, was dazugehört, je nachdem, was man spielt, und verbringen dann Tage bis hin zu einer Woche oder sogar mehr in verschiedenen Settings. Das kann mal ein Zeltlager im Wald sein, aber es gibt inzwischen hochprofessionelle Anbieter, die mehrere hundert Leute auf Burgen verfrachten oder sonst irgendwas. Also das Ding ist inzwischen riesig groß.
Dieses sich reindenken in Welten schon dann als Jugendlicher hat natürlich diese ganze Kreativität wahrscheinlich ungemein geschult, befördert, in ihnen geweckt sozusagen.
Also ich habe viel gelesen, der Klassiker, was ganz viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller sagen. Und durch das viele Lesen verstehst du einfach, dass du mit Sprache alles machen kannst. Du kannst Welten erschaffen, wie immer du willst. Das liegt ja nur daran, was ich mir vorstellen kann und wie ich es so umsetze, dass es bei der Leserschaft ähnlich wahrgenommen wird. Es wird nie genauso wahrgenommen, das ist völlig normal. Nicht wie beim Film, weil der genau vorgegeben wird, wie es auszusehen hat. Aber jeder entwickelt beim Lesen seine eigene Vorstellung von dem, was passiert. Und der Trick ist eben, es so zu formulieren, dass möglichst viele das gleiche Bild haben. Und das habe ich gemerkt, macht unfassbar viel Spaß. Das war beim Rollenspiel schon großartig, weil man durch verschiedene Welten wandern konnte. Wir hatten alles dabei. Wir hatten Fantasy-Welten, wir hatten Science-Fiction-Welten, wir hatten tatsächlich auch sowas wie apokalyptische Welten nach irgendwelchen Unfällen, atomaren Verstrahlungen. Und da ist es echt immer die Herausforderung, als Gruppe irgendwelche Aufgaben zu bestreiten. Und das Erzählerische lernst du automatisch mit, wenn du Rollenspiel machst. Ich war viel Spielleiter, also der Typ, der erklärt, wie was aussieht, was passiert. Und irgendwann fängst du auch an, solche Abenteuer für die Gruppen selber zu schreiben. Und dann ist der Schritt zu eigenen Geschichten und Romanen eigentlich ein sehr kleiner, weil es ja im Endeffekt genau das Gleiche ist. Ich erzähle eine Geschichte, nur dass ich als Autor mitbestimme, was die Charaktere machen. Die halten sich meistens an das Skript. Meistens, nicht immer. Es gibt so ein paar Ausreißer. Aber das muss man dann auch zulassen, wenn es im Rahmen des Erlaubten bleibt.
Im Rahmen des Erlaubten, da komme ich schnell zum Bösen, denn das Böse spielt natürlich eine wichtige Rolle. Was reizt Sie am Bösen und an seiner Beschreibung?
Also man kann das Böse natürlich einfach als Böse hinstellen. Sagen, der bringt gerne kleine Kätzchen um, damit ist alles schon gesagt, dann weiß man, der ist böse. Aber das ist als Motivation eher langweilig für mich als Autor. Klar kann man solche Charaktere mal gebrauchen, aber für die Leserschaft ist das meistens auch relativ unerquicklich, weil es macht keinen Spaß, dem Bösen zu folgen, sage ich mal so. Und die Herausforderung bei der Darstellung des Bösen ist für mich, sie so zu bauen, dass man die Motivation mitunter nachvollziehen kann. Ich habe den Spieß rumgedreht, es gibt die Zwergeserie und in der Zwergeserie gibt es ein böses Volk namens die Albäe. Das sind, wenn man so möchte, die böse Variante von Elben. Und die habe ich aus deren Sicht dargestellt. Also was für die völlig normal ist, warum sie so denken, wie sie vorgehen. Und da ist mir gelungen, bei nicht wenigen Menschen plötzlich Verständnis für die Bösen hervorzulocken. Und das macht natürlich noch mehr Spaß, wenn du es schaffst, die Leute auf die dunkle Seite der Macht zu ziehen und sagen, ah, jetzt habe ich auch verstanden. Jetzt weiß ich auch, warum die so drauf sind. Also nicht einfach böse, weil sie böse sein müssen, sondern nachvollziehbar darstellen, warum sie so handeln und so reagieren.
Also als Entschuldigung quasi für Böse?
Nee, als Erklärung und vielleicht auch ein bisschen, wenn man so möchte, Darstellung, wie leicht man Leute dann doch beeinflussen kann. Und jeder weiß, wer die Zwerge gelesen hat, dass die Albe echt böse, böse Charaktere sind. Und trotzdem sagen irgendwelche die Leute, ah, aber das hat mir schon gut gefallen. Und jetzt, ich verstehe das ja auch. Ich verstehe es jetzt echt. Da dachte ich mir, guck, funktioniert. Und das natürlich weiß ich immer drauf hin, nee, wirklich, die sind nicht nett. Ne, Vorsicht, erhöhte Obacht, die sind nicht die Guten. Aber es macht schon Spaß, damit zu spielen.
Die Guten sind zu langweilig? Oder das Gute?
Nein, bei den Guten kann man im Endeffekt ein ähnliches Mittel einsetzen. Die Guten sind irgendwann so gut, dass sie wieder die Bösen sind. Ich meine, die Kreuzritter hielten sich auch für die Guten, ja, als Beispiel, weil sie sind ja im Namen des Herrn unterwegs. Was dann aber alles ablief, man muss nicht Geschichte studieren, Romane zu schreiben. Ich habe Geschichte studiert, weil ich super spannend fand und weiß, was auf Kreuzzügen eben alles lief. Und da muss man einfach sagen, also wenn das im Namen des Herrn geschehen ist, dann gute Nacht allerseits. Aber trotzdem haben die sich als die Guten begriffen. Und das macht den Unterschied. Oder das macht auch nochmal die Herausforderung. Also auch ein Guter kann, obwohl er Gutes will, böse Dinge tun.
Das sind nicht nur Kätzchen, die zu Tode kommen. Es fließt mitunter ziemlich viel Blut in ihren Romanen. Da sind sie also nicht zimperlich. Gibt es trotzdem Tabus?
Über die Frage habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich glaube, weil ich manche Dinge auch einfach gar nicht schreibe. Vielleicht ist das so ein interner Filter, der sagt, nee, das müssen wir jetzt nicht in aller Deutlichkeit beschreiben. Das reicht eigentlich angedeutet, wenn überhaupt. Aber ansonsten schrecke ich für relativ wenig Dinge zurück. Das liegt einfach daran, weil die Wirklichkeit ja auch vor vielen Dingen einfach nicht zurückschreckt. Das ist immer ganz erstaunlich bei Verbrechen, wo es dann heißt, das hätten wir uns nie vorstellen können. Auch da sagt der Historiker wieder, es ist erstaunlich, was der Mensch doch dann alles tut, aus welchen Gründen auch immer. Und dann denke ich mir, warum soll es in der Fantastik anders sein? Und natürlich gewinnt dann öfter mal das Gute als vielleicht in der Realität. Das ist das Schöne als Autor, ich bestimme, was geschieht und ich bestimme, wie verheerend es ausgeht oder wie gut es ausgeht. Das ist so ein bisschen ein kleiner Ausgleich, dass nach allem, was dann schief geht in Romanen für die Heldinnen und Helden, hinterher doch ein versöhnliches Ende steht. Das ist ein sehr großer Vorteil bei Romanen.
Und der Humor? Gibt es den Humor in der...
Humor ist ganz wichtig. Das kann mal unterschwellig aufkreuzen, das kann über Formulierungen laufen, über Ironie, aber auch humorvolle Dialoge sind einfach wichtig. Und bei Zwergen gibt es da genug Dinge. Es gibt so einen Running Gag tatsächlich in allen Zwergeromanen, den ich völlig unterschätzt habe. Es wird im ersten Band ein Witz angedeutet. Es gibt einen Witz, wo ein Ork einen Zwerg nach dem Weg fragt. Ich habe gedacht, im ersten Band, im zweiten Band löse ich das auf. Was ich völlig unterschätzt habe, war, dass sich in der Zwischenzeit eine solche Neugier auf diesen Witz entwickelt hat, dass es eigene Varianten von Fans gab, die diesen Witz praktisch erzählt haben, also ihre eigene Version davon. Ich habe diesen Witz bis heute nicht aufgelöst, aus dem einfachen Grund, um die Erwartungen nicht zu enttäuschen. Also man kennt das ja, ne? Es wird ein Mysterium aufgebaut, ein Rätsel, und dann wird das Rätsel entschlüsselt und alle sagen, ach so, wie bei Zaubershows, denkst du, ach so, das war jetzt der ganze Trick, das ist aber... Und es gibt halt Witze, die einfach besser sind, wenn sie nie ganz zu Ende erzählt werden. Ich glaube, der Gag gehört dazu.
Das Ende kann nur schiefgehen.
Ja, das kann nur schiefgehen. Ich kenne ihn ja. Also es gibt diesen Witz wirklich. Teilweise waren die Gags von den Fans besser als mein Original. Und da habe ich schon gemerkt, das lassen wir mal lieber.
Wie schreiben Sie? Steht die ganze Geschichte vorher fest? Sie haben vorhin gesagt, es gibt Charaktere, die Ihnen mal ausscheren. Steht die ganze Geschichte vorher fest? Oder haben Sie nur den groben Umriss und es ergibt sich dann peu à peu?
Es gibt so den ewigen Wettstreit im Autorengeschäft zwischen Bauchschreibern und Plotschreibern. Das hat nichts mit Figuren zu tun oder also mit der persönlichen Figur des Schreibenden, sondern es geht darum, überlegt man sich vorher ganz genau, wie der Roman verläuft, von Anfang bis Ende, und entwickle ich jeden Charakter oder habe ich eine Grundidee und schreibe drauf los. Das eine sind die Bauchschreiber, die haben eine Grundidee und schreiben drauf los und gucken, wo sie rauskommen. Das gelingt denen auch überwiegend. Und es gibt Leute wie mich, die Plotschreiber sind, die am Anfang eine Idee haben und sagen, stopp, bevor jetzt alle losrennen, erstmal gucken, was brauche ich alles, welche Charaktere habe ich, wie soll das ablaufen. Das heißt, bevor der Roman entsteht, steht der komplette Ablauf als Stichpunkte, 6, 7 DIN A4 Seiten von A bis Z. Das heißt, ich weiß, wie es beginnt und wie es endet, was in der Zwischenzeit alles passiert. Dann baue ich die Charaktere, die ich brauche, lege auch da schon Grundfeindseligkeiten an, damit du schon gleich von Anfang an bei den Charakteren eine Dynamik drin hast, ohne dass was geschieht, dass man verschiedene Einstellungen hat, verschiedene Vorgehensweisen bei bestimmten Dingen. Und dann wird natürlich, wenn es ein neues Buch ist, das Setting gebaut. Das heißt, ich muss das Land entwerfen, ich entwerfe die Regierungsformen. Also nach und nach wird die ganze Szene bereitet, das ganze Setting hingestellt, das Land hochgezogen. Und wenn ich alles habe, dann fange ich mit dem Schreiben an. Und da ich dann entsprechend vorbereitet bin, komme ich mit dem Schreiben auch immer super schnell voran. Ich brauche für den ersten Entwurf für einen Roman von knapp 500 bis 600 Seiten ungefähr 2 Monate. Das ist der erste Entwurf. Dann gehe ich nochmal 2 Monate drüber, meistens 3 bis 4 Durchgänge, und dann geht es erst ans Lektorat. So schaffe ich das dann entspannt im Jahr 2 dicke Romane zu schreiben, ohne dass ich irgendwie Bredouille gerate und habe dann noch Zeit für andere Projekte.
Ihre Geschichten spielen ja in den unterschiedlichsten Epochen. Mittelalter haben wir schon angesprochen, dann gibt es aber auch die russische Zarenzeit oder eben die Zukunft. Gibt es eine Lieblingsepoche?
Oh, nicht so wirklich. Man findet immer Schönheit in dem, wo man sich gerade rumtreibt, wie es so schön heißt. Ich habe das Glück, dass ich alle Geschichten, die ich schreibe, von mir aus schreibe. Also es kommt kein Verlag zu mir und sagt, mach uns mal eine Story über Zwerge oder über Drachen in den 20er Jahren. Bisher waren alle Geschichten so, dass ich sie Verlagen vorgeschlagen habe und die Verlage haben gesagt, mach mal, klingt gut. Und deshalb kann ich mir aussuchen, wo ich unterwegs bin, in welcher Epoche ich unterwegs bin, ob ich Fantastik und Reales vermische, ob ich reine Fantastik schreibe, ob ich einen Thriller schreibe. Da habe ich völlig freie Hand. Ich bin schon Fan von der frühen Neuzeit. Das finde ich als Abteilung schon relativ schön. Also irgendwann um 1600 bis, ich sag mal, Anfang 20. Jahrhundert, also gerade so an der Grenze, Erster Weltkrieg, das ist ganz schön, da treibe ich mich gerne rum, weil die Möglichkeiten da enorm sind. Aber ich schrecke auch vor anderen Epochen nicht zurück. Vielleicht höchstens vor anderen Genres, aber nicht unbedingt vor Settings.
Ein klassischer Liebesroman würde man jetzt von Ihnen nicht erwarten.
Ich habe das mal probiert, rein spaßeshalber, weil, auch das ist vielleicht ganz wichtig, Schreiben ist zu einem großen Teil Handwerk. Also es hat ganz viel mit Learning by Doing zu tun, dass du weißt, wie ein Roman aufgebaut wird. Das ist ja ein großes Stück Handwerk. So, dann viel Fleiß und Disziplin, das unterschätzen auch manche. Und dann kommen wir in den Bereich, was kann man gut, was kann man nicht so gut. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt stell dich nicht so an. Guck doch mal spaßeshalber, ob du so einen Liebesroman hinkriegst. Ich habe tatsächlich angefangen, aber ich bin 20 Seiten weit gekommen. Und dann habe ich festgestellt, oh, das ist wohl nicht mein Genre. Ich komme da nicht in diesen Flow. Ich habe mir extra vorher zwei Liebesromane angeschaut und habe die durchgelesen, um zu gucken, wie ist der Stil, wie läuft das, wie funktioniert das Ganze. Das ist mir in der Theorie alles vollkommen klar, wie das läuft. Wie gesagt, es ist viel Handwerk. Du schaust sofort, okay, der hat den Job, die muss dahin, da haben wir die Verwirrung. Dann kommt ein niedliches Kätzchen, das gerettet werden muss. Es kommt nicht zu Tode, es wird gerettet, ja, ganz wichtig.
Ja, es ist zu wenig Böses in dem Liebesroman.
Nee, vielleicht. Auch das nicht. Auch da gibt es ja fies, intrigante Säcke und Säckinnen, wenn man so möchte. Aber ich komme da einfach nicht hin. Also irgendwas sperrt sich in mir. Also lasse ich davor erstmal die Finger davon, vorsichtshalber.
Woher schöpfen Sie Ihre Ideen?
Wenn ich das wüsste. Also eigentlich will ich es gar nicht wissen, um ehrlich zu sein. Es ist schön, dass es einfach so passiert. Das ist ja einfach nur ein Stück Umwandlung von dem, was man sieht, was man wahrnimmt und was man anders interpretiert. Also ein Impuls kommt und ich interpretiere den vielleicht anders als jetzt Menschen, die nicht unbedingt so kreativ sind oder in anderen Regionen denken. Ein schönes Beispiel ist, man geht mit dem Kind spazieren, da liegt ein Stück Holz auf dem Boden. So, der Erwachsene oder der Mann denkt, Holz, Feuer, Grillen. Ja, es ist eine ganz einfache Assoziationskette. Das Kind, das unterwegs vielleicht ein bisschen gelangweilt ist, weil Spazieren ist ganz nett, man hat jetzt aber alle Vögel gesehen und es wird, die Alten unterhalten sich nur über das Dinge, die man als Kind nicht hören will. Dann hebt das den Stock auf, dann ist es in seinen Händen plötzlich ein Zauberstab, ein Schwert, eine versteinerte oder verhölzerte Schlange in dem Fall. Also diese Herangehensweise auf, ich sehe was und mache was anderes draus, ist bei mir wohl ähnlich. Ich sehe einen Impuls, merke, boah, das kann man super einsetzen, um was Neues draus zu machen. Und das funktioniert immer noch sehr gut, auch in den verschiedensten Bereichen.
Sie haben mal gesagt, alles, was wir uns an Konstellationen ausdenken können, steht entweder schon bei Homer oder in der Bibel.
Im Prinzip ist das richtig.
Also trotzdem ist alles schon gesagt?
Naja, die Herausforderung für mich ist jetzt zu sagen, kenne die Regel und brich sie. Also, dass du natürlich auf eine gewisse Erwartung hinsteuerst und sie aber brichst. Und dann wird es für den Leser wieder noch interessanter, weil er dachte, oh, da hat mich der Autor aber ganz schön überrascht. Und das macht es ja noch reizvoller. Also die Suche nach Dingen, über die noch keiner geschrieben hat, ist eine riesen Herausforderung und es funktioniert immer noch. Also ab und zu entdeckst du Stoff und denkst, das ist erstaunlich, hat noch gar keiner was drüber gemacht. Und das ist natürlich ein super Jackpot. Umgekehrt bin ich aber nicht der Einzige, der so denkt. Also es gibt ja noch ganz viele Leute, die schreiben und ganz viele liebe Kolleginnen und Kollegen und die haben oft auch die gleichen Ideen und sind manchmal einfach ein Tick schneller. Auch das passiert. Da muss man ganz stark sein und sagen, okay, Punkt Sieg. Mal gucken, was mir als nächstes wieder einfällt.
Okay, also es gibt tatsächlich wie so eine Art kleines Wettrennen manchmal.
Ja, aber unbewusst. Also als Beispiel, ja. Vor Jahren gab es bei Stern oder Spiegel, ist ja auch egal, einen Hinweis, so und so viele Menschen verschwinden pro Jahr auf Kreuzfahrtschiffen. Der Autor mir sofort, super Setting, ne? Markieren, kopieren, einfügen, ablegen, kann sie später gebrauchen. Dann hatte ich es verdrängt. Zwei Jahre später, ähnlicher Artikel, gleiche Aussage, so und so viele Menschen verschwinden pro Jahr auf Kreuzfahrtschiffen. Nur die Fallzahl ist gestiegen. Das heißt, das muss ich rumgesprochen haben, dass du unterwegs Leute gut verschwinden lassen kannst. Ich gleich wieder, stimmt, hatte ich mir schon mal vorgenommen. Markieren, kopieren, einfügen, kannst du einen super Roman draus machen, Thriller. Ein halbes Jahr später kam von Sebastian Fitzek, Passagier 23, genau mit diesem Thema. Und Sebastian und ich, wir kennen uns. Und ich sag, du Sebastian, ne? Also eigentlich war das ja mein Thema. Ne? Du warst halt nur schneller, also spaßeshalber. Ne? Und fragte ich, wie bist du eigentlich drauf gekommen? Und er sagt ja, ich habe so einen Artikel gelesen über das so und so viele Menschen pro Jahr. Und da habe ich gedacht, na, siehste, kreative Köpfe sehen was, bekommen einen Impuls und reagieren sofort drauf und machen dann was draus.
Bevor wir darauf eingehen, wie Sie für Ihre Romane recherchieren, weil Sie als studierter Historiker, haben Sie ja schon gesagt, auch viel in Archiven unterwegs sind und Originalquellen gerne auch hinzuziehen. Bevor wir darauf näher eingehen, erstmal zu Ihrer Biografie. Sie sind im saarländischen Homburg geboren, nach dem Abitur am von katholischen Ordensleuten geführten Johanneum-Gymnasium in Homburg haben Sie Literatur und Geschichte an der Uni in Saarbrücken studiert und wollten eigentlich Lehrer werden. Und sind heute Bestseller-Autor. Warum doch nicht Lehrer?
Also das mit einem Bestseller-Autor kann man ja nicht planen. Eigentlich habe ich gedacht, ich werde Lehrer, weil ich sehr auf Sicherheit aus war. Gedacht habe, was machst du später? Was ist safe? Was ist gut bezahlt? Was hat viel Urlaub? Bin ich natürlich beim Lehrer gelandet. Habe auf Lehramt studiert und habe mich aber, das Schreiben war da schon da. Ich habe da schon ganz viel geschrieben, einfach nur für mich, just for fun, weil ich Schreiben super toll und super kreativ fand. Und das Schreiben blieb aber, während ich im Studium unterwegs war. Ich habe gemerkt, das sperrt sich, weil du als Lehrer wenig Zeit haben wirst, später dich dann noch kreativ nebenbei auszutoben. Weil ja, es ist auch viel Arbeit als Lehrer, das wusste ich ja. Ich habe sogar mein Pädagogikum gemacht, ich habe meine Praktika gemacht. Also es ist nicht so, dass ich nie wüsste, was es heißt, Lehrer zu sein. Aber das Kreativ hat gesagt, Junge, das wird nichts. Und habe dann, um das Studium zu finanzieren, für die Saarbrücker Zeitung gearbeitet als freier Mitarbeiter und habe gemerkt, yes, ist zwar nichts Erfundenes, was ich hier schreibe, aber Schreiben macht Spaß. Und nach dem Studium habe dann hauptberuflich als Journalist gearbeitet und nebenbei Bücher geschrieben. Und dann kamen 2003 die Zwerge und das war dann der erste wirtschaftliche große Erfolg, wo die Kriegskasse dann so gefüllt war, dass ich sagen konnte, okay, gut, ich sage jetzt meinem lieben Redaktionsleiter mal, vielleicht bin ich im halben Jahr wieder da, ich weiß es nicht, aber ich versuche mal jetzt nur mit Büchern durchzukommen. Und seit 2004 mache ich nichts anderes mehr.
Sie haben gesagt, Sie haben als Jugendlicher sehr viel gelesen. Welche Autoren haben Sie beeinflusst? Ist es tatsächlich Tolkien und Co. oder sind es eigentlich ganz andere?
Gelesen habe ich eigentlich der Klassiker quer durch die Bank. Als es noch die gute alte Dorfbibliothek gab, liest man eben das, was so rumsteht. Das waren die drei Fragezeichen. Das waren natürlich auch der kleine Hobbit. Der kleine Hobbit fand ich super. Herr der Ring habe ich 3 Anläufe gebraucht, um durchzukommen, weil er ganz anders geschrieben ist, sehr aus heutiger Sicht. Sperrig, ein bisschen schwerfällig. Und wenn du 30 Seiten hast, nur Abhandlung über Pfeifentabak, was dich als Jugendlicher, mich zumindest nicht so interessiert hat, ist der Herr der Ringe doch schon ein Klopper, wo du ran wollen musst. Alles andere, was eben so rumstand. Fand aber Märchen, Sagen und Legenden und Mythen immer sehr interessant und spannend, weil da immer die großen Helden unterwegs waren, aber auch viele kleine Dramen und großen Dramen eine Rolle gespielt haben. Und das fand ich schon immer sehr faszinierend.
Sie sind dem Saar-Pfalz-Kreis sehr verbunden. Sie leben auch heute in Homburg, Ihrer Geburtsstadt. Kommt dieser Raum, diese Grenzregion zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland, kommt der auch in Ihren Büchern vor?
Ich baue ja Homburg gnadenlos immer wieder mal ein. Das tue ich konsequent in den Romanen, wo es sich anbietet. Jetzt logischerweise nicht bei den Zwergeromanen, das wäre ein bisschen sehr merkwürdig. Ich müsste Homburg gut kaschieren. Aber Romane, die einen Bezug zur Gegenwart haben, tauchen da schon mal auf. Da ist Homburg immer wieder mal ein Schauplatz.
Sie hören es bei zwei Zeitgenossen heute mit dem Fantasy-Autor Markus Heitz. Herr Heitz, Sie haben Geschichtswissenschaften studiert. Wie wichtig ist Ihnen die historische Genauigkeit in Ihren Büchern?
Man könnte sagen, in so einem Fantasy-Roman ist das ja eigentlich egal, wie was funktioniert. Finde ich eben nicht. Also wenn es zum Beispiel um Schmieden geht, um Dinge herzustellen aus Eisen, ist es schon interessant, einfach darzustellen, wie das richtig abläuft. Also dass auch in der Fantastik, in der Fantasy, nach physikalischen Gesetzen mehr oder weniger geschmiedet wird. Das ist schon okay. Das Geschichtsstudium hat mir insofern einen Vorteil gebracht und der Schwerpunkt war mitunter auch mittelalterliche Geschichte, dass ich weiß, wie man eine Burg erobert. Wie du welche Technik brauchst, um eine Mauer umzuwerfen, um über Burgen drüber zu kommen, über Wälle zu stürmen und sowas. Das setze ich natürlich gnadenlos in den Roman ein, weil es Techniken gibt, die sich bewährt haben im Laufe der Jahrhunderte und du dann auch in Fantasy-Romanen einfach zeigen kannst, ja, so kommt man in eine Festung rein, auch wenn es im ersten Moment sehr unwahrscheinlich aussieht. Andere Erfindungen werden mit eingebaut. Ich möchte jetzt nicht so weit vorgreifen, aber es könnte sein, dass im nächsten Zwergeroman zum Beispiel Seefahrt eine Rolle spielt. Und auch da ist die Überlegung, wie sahen zum Beispiel erste Tauchboote aus? Wann hat der Mensch angefangen, sich zu überlegen, wie komme ich eigentlich unter Wasser? Über Wasser, das hat er ja schon ganz gut drauf irgendwann, aber wie bewegt er sich unter Wasser fort? Und dann beginnt bei mir wieder die Recherche. Stimmt, wann hat das eigentlich angefangen mit Tauchbooten? Wer ist da als erster abgesoffen? Ich meine, wer hat es als erster geschafft, unter Wasser zu bleiben, ohne umzukommen? Und das ist super spannend. Und jedes Mal, wenn ich einen Roman schreibe, ganz egal, ob das Fantasy ist oder Gegenwart oder Science Fiction oder Thriller, ich lerne immer, immer was dazu. Und auch das macht es ja noch spannender.
Und fahren Sie dann richtig rum in Archiven und schauen nach Quellen und nach Originaldokumenten?
Also das Internet ist ja da ein weites Feld. Das ist schon mal ganz gut für die Erstrecherche, wenn man so möchte. Und wenn ich merke, dass ich im Internet nicht mehr gescheit weiterkomme, beziehungsweise dass die Quellen so obskur oder merkwürdig werden, dass ich sage, das glaube ich nicht, dann wird es natürlich Zeit, sich woanders umzuschauen. Und ja, man muss keine Geschichte studiert haben, um Bücher zu schreiben, aber es hilft schon ungemein. Und gerade im Geschichtsstudium lernst du Recherche bis zum Abwinken. Bei uns war das damals noch der, wir hatten noch Karteikarten, um Gottes Willen, also wo man sich durchkramte. Wir hatten Mikrofisch, wo das schlecht geworden ist. Wenn du, das sind so nette kleine, ultra winzige Auflistungen, die man nur mit einer besonderen Lesevorrichtung erkennen kann. Es wird also vergrößert. Und da reicht ein kleines Drehen am Rädchen, dass das Ding gefühlt 100 Meter nach links schießt und du siehst ja nichts mehr. Also sowas hatten wir alles. Also heutzutage ist das natürlich alles digitalisiert. Das funktioniert schon viel besser als damals. Aber auch das, man fühlt sich nicht ganz wie Indiana Jones, aber du merkst, ey, du bist ja irgendwas auf der Spur, was super viel Spaß macht und was vielleicht vorher jemand in der Art und Weise noch nicht geschrieben hat.
Was ich sagen wollte, Sie sind zum Teil richtig weit unterwegs. Also ich habe gelesen, dass Sie bis nach Leipzig fahren zum Beispiel.
Vor der Corona-Zeit war das alles natürlich easy, wie es so schön heißt. Dann kam man fast überall hin oder da, wo man hin wollte. Ich bin nicht an jeden Ort, über den ich schreibe. Das muss man auch mal ganz genau sagen. Es gibt so Orte, die sind mir dann doch zu gefährlich. Da würde ich jetzt nicht hinfahren. Aber Mont-Saint-Michel zum Beispiel sich anschauen und so gucken, sieht das wirklich so aus? Und man merkt bei manchen Vor-Ort-Recherchen, dass so schön das Internet auch ist, manche Dinge einfach nicht stimmen oder sich so geändert haben, dass es zu dem Bild gar nicht mehr passt, was du überall findest. Und das macht den Roman dann wiederum umso glaubwürdiger, wenn du sagen kannst, ich war vor Ort, das sieht ganz anders aus.
Gutieren das die Leser, ihre historische Genauigkeit?
Die Leute, die es kennen, sagen sofort, also man könnte ja echt meinen, sie wären da gewesen. Das sage ich, ja, liegt daran, dass ich da war. Das wird schon gutiert, ja.
Das heißt, die Leserschaft ist geschichtsaffin auf jeden Fall.
Ja, das finde ich auch absolut okay, wenn da drauf geachtet wird, ob das jetzt die richtige Waffe ist, der richtige Ausdruck, die richtige Kleidung. Nicht so wie ein historischer Roman, da sind nochmal ganz andere Ansprüche. Aber wenn ich im 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert unterwegs bin, dann sollte die Anrede einigermaßen stimmen, dann sollen die Klamotten einigermaßen stimmen. Sonst sieht es halt ganz schnell aus wie eine Billigproduktion und das soll es ja nicht sein.
Also nicht mal irgendwie zusammengestoppt.
Nee, das muss schon ein stimmiges Bild ergeben.
In vielen Kulturbereichen verschwimmen ja die Grenzen zwischen E und U, also Unterhaltung immer mehr und Ernstes. Wie ist es bei der Fantasy-Literatur? Da wird Ihnen ja von Kritikern immer wieder vorgehalten, naja, immer das Gleiche zu schreiben, nur mit Versatzstücken. Was entgegnen Sie diesen Kritikern aus der ernsten Literatur sozusagen?
Also diese Unterscheidung zwischen E und U gibt es nur in Deutschland, das muss man vielleicht auch mal sagen. Andere Literaturbereiche, Amerika, England, die sagen gar nicht, das ist E, das ist U. Und für die ist es erstmal durch die Bank Literatur. Und dann gibt es gut gemachte und schlecht gemachte Literatur. Das ist unabhängig davon, ob es jetzt Fantastik ist oder ob es einen sogenannten ernsten Anspruch hat. Für die ist das irrelevant. Die unterscheiden halt nur, ist es gut, ist es schlecht. Und das ist eigentlich der einzige Ansatz, glaube ich, mit dem man an sowas rangehen sollte, weil das einfach schon durchaus schnell ein bisschen was Arrogantes haben kann. Wenn man genau beleuchtet, und das habe ich vorhin kurz angeschnitten, es sind ja alle Themen schon mal da gewesen, mehr oder weniger. Das gilt für E und U gleichermaßen. Also könnte man sagen, habe ich schon mal so gelesen, auch das ist schon mal irgendwo besprochen worden. Das ist jetzt die x-te Interpretation von Thema Y. Es kommt irgendwann alles doch wieder. Das ist ähnlich wie in der Geschichte. Nach dem Motto, das habe ich schon mal irgendwann erlebt. Ach ja, damals mit der spanischen Grippe, das war doch schon mal so ähnlich. Insofern ist das keine relevante Kritik, glaube ich.
Sie haben ja vorhin schon gesagt, 50 oder mehr Romane geschrieben bei den Top-Verlagen dieses Landes. Sind die erschienen? Pieper, Krömer, Knauer und Heine, um nur einige zu nennen, in den verschiedenen Genres, die Sie auch schon angesprochen haben, Fantastik, Space Fiction und so weiter. Ihre Romane wurden in vielen Sprachen der Welt übersetzt. Funktioniert das auch so in allen Teilen der Welt? Meinetwegen, dass das Angelehntsein an die Neuzeit in einem europäischen Kontext?
Oder? Also man muss sagen, für die Hall of Fame, für meine private kleine Belegexemplar-Sammlung, ist es schon schön, ein Cover mit japanischem Titel zu haben. Das ist schon cool. Aber richtig verdienen tue ich da nicht was dran. Der Hauptschwerpunkt ist tatsächlich Deutschland, Österreich, Schweiz, also die klassischen deutschsprachigen Länder. Und dann hängt es davon ab, wo unterwegs England läuft ganz gut, aber die haben auch sehr viel eigene, zum Beispiel Fantastliteratur. Die sind da sehr wählerisch, wenn es um ausländische Autorinnen und Autoren geht, die ihnen Fantastik näher bringen wollen. Holland ist ein super Heights-Fanland. Es gibt einige Fans in Italien und Spanien. Ich komme so ein bisschen rum, aber wie gesagt, der Schwerpunkt liegt hier. Manchmal funktioniert es mit Übersetzungen gut. Manchmal gibt es auch so ein paar deutsche Begriffe, die man im Ausland nicht kennt oder für die andere Begriffe gefunden werden müssen. Japan zum Beispiel. Zwerg funktioniert bei denen nicht. Also es gibt zwar einen Begriff für Zwerg, aber für die ist das automatisch mal kleinwüchsig, was es ja nicht ist. Also müssen die eigene Wörter erfinden, um diesen Charakter darzustellen. Also im Japanischen ist es dann Dovafu, das heißt ein kleiner, zorniger Mann. Das finde ich sehr niedlich.
Aber es ist dann so, dass vielleicht doch die Geschichten in einem japanischen Kontext dann eben doch nicht so eins zu eins, wie schon der Name Zwerg nicht eins zu eins funktioniert, dann vielleicht auch nicht so funktioniert und verstanden wird.
Der Vorteil von Fantastik ist, dass sie hier wieder universell funktioniert. Also es ist völlig egal, ob der Roman in Brasilien erscheint, in Deutschland oder in Japan. Fantastik ist als eigenes Genre eigenständig.
Sie schreiben nicht nur Romane, das haben Sie auch schon gesagt, sondern haben zum Beispiel auch ein Kinderbuch geschrieben oder ein Fachbuch zum Thema Vampire, alles über Blutsauger. Wie kam das? Also was hat Sie an den Vampiren fasziniert?
Ich trage gerne und oft schwarz. Ich bin Grufti, also so Alt-Gothic-Typ. Trage auch immer Silber und ich bin schon gefragt worden, ob die Ringe und so, ob das mein Bühnenoutfit wäre. Das fand ich dann sehr unterhaltsam. Ich laufe immer so rum. Dann denken Leute natürlich auch gleich in Klischees und sagen, oh, sie glauben bestimmt an Vampire und Werwölfe und sowas. Da muss ich mal sagen, nee, tut mir leid. Die Leute damals glaubten, dass es Vampire gibt. Wie wir hier geglaubt haben, dass es Hexen gibt. Wie in Frankreich oft dran geglaubt wurde, dass es Werwölfe gibt. Jede Region hat so ihre Besonderheiten. Und in Mittel- und Westeuropa waren Vampire als Spukgestalt gar nicht bekannt. Wir hatten, wie gesagt, Hexen, die haben wir ja stapelweise verbrannt. Aber Vampire waren bei uns nicht bekannt. Und mich hat die Frage fasziniert, wann ging das bei uns eigentlich mit diesem Vampir-Hype los? Wie kam Bram Stoker auf die Idee, Dracula zu bauen? Also wo liegt der Ursprung dieses Glaubens? Was war der auslösende Faktor? Und der Geschichtsdrang in mir ist stark und habe ich angefangen, historische Quellen zu durchforsten. Und siehe da, es gab einen besonderen Moment. Das war im heutigen Serbien, ein kleines Dörfchen in Medvegia. Und das gehörte damals dann zu Österreich. Das war im Grenzgebiet. Mal war es bei den Osmanen, mal war es bei den Österreichern. Dieses Dörfchen schickte eine Botschaft an die österreichische Verwaltung. Hilfe, bei uns gibt es Vampire. Und Österreicher haben gesagt, Vampire, was ist das? Das können wir nicht. Und da haben sie erstmal, das gibt es, wie gesagt, Quellenlagen dazu, das ist nicht erfunden. Dann haben sie erstmal zwei Arztdelegationen hingeschickt, die sich diese Leichen angeschaut haben. Und diese beiden Delegationen haben festgestellt, es gibt Vampire. Und diese Abschriften erreichten Westeuropa, weil es ein großer Hype plötzlich um diese Spukgestalt gab, die es vorher so nicht existierte bei uns. Wie Tote sich erheben können, wie Tote plötzlich den Lebenden nachstellen, ihnen Blut aussaugen. Und plötzlich war das 1731, war das Riesenthema. Es wurde darüber diskutiert, Philosophen, Naturwissenschaftler damals, alle haben darüber sinniert, was da passiert sein könnte. 5 bis 10 Jahre wurde das echt ausgiebig diskutiert. Dann war das Thema wieder durch. Da war die Spukgestalt Vampir, war nicht mehr so richtig interessant. Aber das war der ausschlaggebende Punkt. 1731, vorher gab es bei uns Vampire in der Art und Weise nicht. Und das macht halt Riesenlaune, wenn du erstmal verstehst, woher kommt das eigentlich.
Und das hat dann Bram Stoker später wieder aufgegriffen?
Bram Stoker stolperte über diese Vampirlegende und war auf der Suche, nachdem er die Legende entdeckt hat, nach einem größtmöglichen Psychopath. Und den fand er natürlich in Vlad III., der Pfähler, weil er historisch betrachtet, ja, ziemlich schräg drauf war und sehr grausam vorging und sehr brutal war, aber historisch niemals als Vampir bezeichnet wurde. Die historischen Quellen nennen Vlad III. Pfähler, Berserker, Wüterich, Schlechter, aber niemals Vampir. Und diese Konnotation, diesen Beigeschmack, diesen Titel als Vampir bekam er erst durch Bram Stoker.
Und damit hat er praktisch diese neue Tradition aufgebaut.
Genau. Also er hat ja den Vampirismus dann nochmal, wenn man so möchte, neu entdeckt und hat ihn neu interpretiert und hat da auch diesen für uns heute ja harmlosen, damals aber schockierenden, erotischen neuen Beigeschmack mit reingebracht. Historisch betrachtet muss man sagen, kein Dorf auf dem Balkan oder im Osten wäre 1731 auf die Idee gekommen zu sagen, ja stimmt, der Vampir ist voll erotisch. Da war es eine Schreckgestalt, die nicht schlimmer sein konnte. So ändern sich die Zeiten dann. Wir schlimmen Autoren.
Herr Heitz, ich würde gerne noch ein bisschen was über diese Fantastik-Szene erfahren. Was ist das für eine Szene? Wie hält die Community Kontakt? Welche verschiedenen Strömungen gibt es da in dieser Szene?
Also die Szene hat sich ziemlich geändert, muss man sagen. Man sieht auch schön, das Internet hat da eine neue Plattform erschaffen. Früher gab es so 1-2 Conventions, wo man sich getroffen hat im Jahr und hat so untereinander Kontakt gehalten. Aber mit immer stärker aufkommender Digitalisierung ist das ja alles viel einfacher geworden. Du hast Communities, die weltweit agieren. Früher war das ein Riesen-Act, wenn man überlegt hat, oh, es gibt eine Convention. Ich habe gehört, die soll in England sein. Ja, und heute machst du deinen Browser auf, guckst nach, wo ist die nächste Worldcon, wie komme ich da hin, wo gibt es die Tickets. Dann findest du sehr schnell andere Leute, die die gleichen Interessen haben. Es gibt die Cosplayer als Beispiel. Das sind Leute, die Helden aus Animes, Mangas, Actionfilmen, sonst irgendwas nachbauen. Also eigene Kostüme entwerfen, sich entsprechend schminken, auftreten und kleiden. Das ist wieder eine ganz eigene Community, aber auch zu dieser Fantastik-Szene dazugehört. Du guckst auf Conventions, große oder kleine, ist völlig egal, auf Buchmessen. Wer tickt so wie du? Wo findest du die nächsten Veranstaltungen? Wo gibt es die nächsten Literaturcons? Auch die gibt es, also reine Fantastikcons, wo dann nur vorgelesen wird aus verschiedenen historischen Sachen oder Fantasy-Sachen. Das Angebot ist riesig. Jetzt natürlich, wie bei allen, dank Corona, passiert halt nichts. Aber ich bin sicher, ab da wahrscheinlich Herbst, sind wir mal realistisch, geht es da langsam wieder los.
Kann man die Szene beziffern irgendwie? Weiß man, wie viele Fantastik-Fans es
das
gibt?
Das kann ich jetzt nicht. Da müssten wir vielleicht mit Leuten fragen, die noch mehr im Organisationsbereich drin sind. Aber ich kann nur als Rollenspieler sprechen, wo ich jetzt mit meinen 49 sitze sozusagen. Das ist so lustig, war damals, als es noch Lesungen gab, und man gefragt hat, wir hatten früher alles Rollenspiel gemacht. Und es gibt in jeder Lesung, die ich gemacht habe, mindestens 2 bis 10, die halt die Hand heben und sagen, jo, wir sind Rollenspieler, oftmals sind es noch aktive Rollenspieler. Und ähnlich wird es in der Fantastik-Szene auch sein. Wenn du unterwegs bist und würdest 100 Leute fragen, heben wahrscheinlich 10 bis 20 die Hand und sagen, irgendwie haben sie was mit Fantastik zu tun. Das müssen keine Cosplayer sein, das können Fantastikleser sein, das können Tabletopper sein, also Leute, die mit Fantastikfiguren strategische Gefechte spielen als Beispiel. Also die Szene ist sehr vielfältig.
Also das sind nicht nur Leser, sondern eben auch Spieler.
Es gibt so eine Schnittmenge von beidem. Es gibt auch reine Zocker und auch reine Leser. Und das ist bei meinen Büchern ähnlich. Es gibt die Vielleserschaft, die wirklich alles liest, was ich geschrieben habe. Es gibt aber auch die reinen nur Zwergeleser. Es gibt nur die reinen Vampirleser. Die wissen, dass ich andere Sachen geschrieben habe. Die sagen aber, nee, ihr Steckenpferd sind Vampire, sind Zwerge, sind was auch immer. Alles andere finden sie gut, würden sie aber nicht lesen.
Sie haben vorhin die Geschichte mit dem Witz erzählt, dass viele Leser den Witz weitererzählt haben. Wie stehen Sie in Kontakt mit Ihren Lesern? Das scheint ja ein sehr intensiver Kontakt zu sein.
Also da gibt es natürlich damals vor Corona sowas wie Buchmessen, was immer viel Spaß gemacht hat. Kleinere Conventions, Lesungen im Rahmen von Festivals. Auch das war für mich völlig neu. Andere große Stars der Literatur, also richtige Mega-Bestseller-Autoren, sage ich jetzt mal, die millionenfach verkaufen von einem Buch. Ja? Ich muss ja alles zusammenrotten, um ähnlich viel. Für die ist das völlig normal, wenn sie vor 2500 Leuten lesen. Aber als ich zum ersten Mal auf so einem Musikfestival war, der Macher ist ein Fan von meinen Büchern, hat gesagt, lass uns doch Freitagabends mal Lesungen machen. Und ich dachte mir, ja, da kommen halt 200 Leute, ist ja noch Anreisetag. Und die Hallen gehen auf und es kamen immer mehr Leute. Ich sag mal, zum Ordner gegangen und sagen mir, Leute, wir haben jetzt 2500 drin, jetzt müssen wir dicht machen. Das ist schon eine ganz andere Hausnummer, als wenn du halt vor 100 oder 200 Leuten sitzt. Da denkst du auch, wenn die jetzt keine Lust haben und aufstehen und gehen oder lachen oder irgendwas, dann habe ich echt ein Problem, weil die hast du nicht mehr im Griff. Das geht gar nicht, allein von der Menge her. Aber die sind sehr nett gewesen und das waren sie bisher immer und haben dann auch an den richtigen Stellen gelacht und dann auch geklatscht. Da versteht man, warum Bühnenmenschen gerne auf der Bühne sind. Ich bin kein 100%iger Bühnenmensch, sonst wäre ich immer da. Bei Lesungen ist es schon schön, macht schon Laune. Aber was dann für Energie hochkommt, wenn 2500 Mann plötzlich losklatschen oder so, das ist schon was ganz anderes. Also zum einen Lesungen, Events, Festivals, da trifft man mich. Internet, Facebook, über E-Mail oder sonst irgendwas, das funktioniert auch ganz gut.
So Foren gibt es?
Foren, halte ich mich aber meistens raus, weil das, machen wir uns nichts vor, ganz viel Zeit kostet. Und die Zeit brauche ich halt, um kreativ zu sein und Dinge zu schreiben. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin zwar relativ schnell, aber es gibt ja noch andere Nebenprojekte, die mich interessieren, im Filmbereich, ob im Musikbereich, wo ich kooperiere mit anderen. Das möchte ich auch noch machen, weil das wiederum neuer Input ist und da lerne ich wieder neue Dinge Und das ist wiederum neuer Anstoß für mich, weil es wieder was Kreatives im Kopf anregt.
Sie sind befreundet mit Ihren Kollegen Kai Meier und Bernhard Hennen und hatten für 2020 eine gemeinsame Tour geplant, die dann aber Corona-bedingt abgesagt werden musste, aber ja mit Sicherheit nachgeholt wird. Gibt es da kein Konkurrenzdenken zwischen Ihnen oder ist der Kuchen groß genug?
Nö, wir sind da ziemlich entspannt. Ich meine, es gehen ja auch genug Bands zusammen auf Tour. Dann können wir Autoren auch zusammen auf Tour gehen. Es gibt auch bei uns Schnittmengen, das ist völlig klar. Du hast so Leser, die alles von uns lesen. Aber dann gibt es auch ganz klar zugeteilte Leute. Die Elfenleser, Kai schreibt sehr viel im Young Adult Bereich oder New Adult, wie immer man sagt. Also ganz klare aufgeteilte Zielgruppen oder Ansprechpartner, wenn man so möchte, für die Bücher. Da sind wir sehr entspannt. So wie es aussieht, müssen wir die Tour aber wieder verschieben auf Anfang 22, weil 21 wird auch kein einfaches Jahr.
Gibt es eigentlich auch Fantasy-Autorinnen? Weil wir doch oft über Autorennamen jetzt gesprochen haben.
Ja, die gibt es glücklicherweise und zwar gar nicht so wenige. Wenn aber, also Kai und Bernhard, wir gehören sozusagen zur alten Riege. Wir sind in den 2000er Jahren bekannt und groß geworden. Also wir sind praktisch jetzt die Veteranen. Und nach uns kommen verstärkt junge Kolleginnen, die da in das Genre mit reingehen. Das ist auch richtig und gut so.
Wenn Sie sagen, Sie sind die alte Riege sozusagen, wer ist dann die Großvätergeneration? Dann jemand wie Wolfgang Holbein?
Ich würde schon sagen, das ist praktisch der, der am Anfang der Fantastik in den 80ern mit vorne mit dabei war. Er ist der Urveteran. Also
Vorreiterrolle.
Vorreiterrolle, Urveteran, wenn man so möchte. Damals gab es auch nicht so viele Leute, die Fantastik und Fantasy geschrieben haben in Deutschland, weil damals große Verlage gesagt haben, wenn wir das brauchen, kaufen wir es ein aus England oder aus Amerika, wo es schon immer eine große Fantasy- und Fantastik-Szene gab. Und in den 2000ern kam plötzlich die Einsicht, dass es deutsche Autoren und Autoren auch können. Und dann kamen wir dann als Nachwuchs, wenn man so möchte, zum Einsatz. Und wir haben dann die Bresche geschlagen, auch dank der Herr-der-Ringe-Verfilmung. Das muss man einfach auch so sagen. Wir als Rollenspieler damals, als Fantasy-Leute, wir sind immer ziemlich schräg angeguckt worden, als es hieß, was macht ihr so? Wir sitzen im Keller und sind dann Elben? Ach ja, die Elfen. Nee, nicht die Elfen, die Elben. Und dann, bis du denen erklärt hattest, was Herr der Ringe ist, was Mittelerde ist, was ein Ork ist, dann sind die anderen schon eingeschlafen. Plötzlich kam Herr der Ringe ins Kino und alle, die vorher gesagt haben, oh, mit der Fantasy, nee, das ist nichts für mich. Millionen rannten ins Kino. Alle wussten plötzlich, was Orks und Zwerge und Elben sind und so. Und wir Fantasy-Leute haben gesagt, na, geht doch, es geht doch. Ne? Jetzt. Versteht er endlich, was wir seit Jahren so toll an diesem Genre fanden. Und durch diese Herr-der-Ringe-Verfilmung kam ein Interesse auf für die Fantastik, die wir, die kein Verlag, kein Unternehmen dieser Welt je hätte bezahlen können. Und seitdem ist die Fantastik viel präsenter und auch viel verankerter in den Köpfen von den Leserinnen und Lesern. Das ist immer noch so geblieben. Es ist nicht mehr die Riesenwelle, auf der wir Fantasten gerade schwimmen. Also die ganz großen Zeiten sind jetzt nicht vorbei, aber man merkt schon, das Interesse liegt woanders. Aber auch da sagt der Historiker, alles kommt wieder. Ist nur die Frage, wann.
Wo liegt das Interesse gerade?
Der Schwerpunkt ist gerade ganz viel in diesem Young Adult Bereich oder New Adult Bereich. Vor ein, zwei Jahren waren Dystopien schwer angesagt. Alles, was ein bisschen depressiv macht. Jetzt sind wir ja gerade in einer Phase, wo alle depressiv sind. Zu Recht, dank Corona. Ich nehme an, dass es in nächster Zeit wieder mehr Geschichten gibt, die Zuversicht vermitteln werden oder was danach kommt. Also dass es ein bisschen freundlicher und mehr Licht gibt. Sowas in der Art und Weise. Also ein bisschen mehr Unterhaltung oder wo das Gute auf alle Fälle immer gewinnt. Irgend sowas in die Richtung wird wohl kommen.
Wird Corona in einem Ihrer Bücher Einzug halten? Also kann es sein, dass die Zwerge mit Mundschutz rumlaufen?
Das nicht, aber ich habe einen Ork eingebaut. Der Divok, der fiebrige Hüstler heißt. Und wenn man Divok rückwärts sagt, ist es Covid. Also ich fand auch, Divok klingt schon sehr orkisch als Name. Und Divok, der fiebrige Hüßler, der musste schon rein. Und da sind wir wieder beim Thema Humor. Also man sollte Humor dann auch nicht ganz vergessen in diesen Zeiten.
Was meinen Sie, wie uns die Pandemie verändern wird? Lernen wir etwas daraus? Oder?
Soll ich jetzt als Historiker darauf antworten? Die Menschheit wird sich wie immer wieder erholen. Manche werden daraus lernen, manche nicht. Das sieht man jetzt schon daran, dass manche lernen und manche nicht. Es sind jetzt ja schon sehr viele Menschen lernresistent. Das wird so bleiben. Wir werden ein bisschen brauchen, bis du wieder entspannt ohne Mundschutz auf große Events gehst und nicht überlegst, ist es jetzt 1,50 oder ist es kein 1,50? Aber wenn nicht irgendwas Neues auftaucht, nicht irgendeine Mutation von diesem Virus oder eines anderen, was auch immer da kommen möge, glaube ich, dass wir so in 2 Jahren wieder fast Normalität haben, wenn das alles gut funktioniert hat. Aber dass morgen gleich alles wieder normal wird, nee, dafür ist es einfach noch zu bedrohlich und noch zu frisch.